Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Der Alttestamentler Alfons Deißler hielt seinen Vortrag über das biblische Gottesbild und seine Impulse für unsere Zeit in einer Reihe biblischer Meditationen bei der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg am 30. Juni 1970. Professor Deißler war der Inhaber des alttestamentlichen Lehrstuhls an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau von 1951 bis 1982. Im Anschluss an den Vortrag folgt eine Würdigung Deißlers durch seinen Schüler, ehemaligen Assistenten und Freund, Professor Dr. Bernd Feininger.
Verehrte Damen und Herren, danke sehr für die freundliche Begrüßung, die in der Weise der Hyperbolik, dem Alten Testament und seinem Schreibstil in gewisser Weise angemessen war. Die Orientalen drücken sich nämlich gern in solchen Redeweisen aus, die die Dinge etwas überhöhen und die Personen. Und darum möchte ich eine solche Begrüßung auch in diesem Sinne verstehen. Und ich freue mich, dass Herr Direktor Gehrig sich schon so tief ins Alte Testament eingelebt hat. Sie erwarten etwas über das biblische Gottesbild und seine Impulse für unsere Zeit. Sie müssen aber, wie die Einführung schon zeigte, Vorlieb nehmen mit einem Alttestamentler. Ich weiß sehr wohl, dass das Alte Testament nicht die ganze Bibel ist. Ich weiß auch, und Sie wissen es vielleicht auch, dass grundsätzlich in der Kirche das Alte Testament als Gottesbuch anerkannt ist, im gleichen Sinne wie das Neue Testament. Die Kirche macht darin gar keinen Unterschied in ihrer Theorie. In der Praxis ist es etwas anders. Die Praxis ist jetzt erst etwas gebessert, nachdem zumindest an den Sonntagen auch immer ein alttestamentlicher Text zur Verkündigung kommt. Freilich sind für die Auswahl der Texte leider keine Alttestamentler herangezogen worden. Und darum werden Sie manchmal enttäuscht sein, wie wenig zugänglich dieser Text ist, der Ihnen da vorgelegt wird, und wie er manchmal auch keine bibeltheologisch hohe Verkündigung erbringt. Wie er einfach aus diesem dicken Buch ausgelesen wurde nach irgendeinem Motiv, etwa nach dem Motiv, was kommt im Evangelium vor. Also suchen wir irgendeinen Text, der in irgendeiner Weise und von Ferne, und manchmal muss man die Dinge sehr hingrümmen, auch zum Evangelium passt. Dabei ist dieses Alte Testament mit seinen 45 Büchern so reich an Texten, dass es nicht schwer geworden wäre, sowohl einigermaßen verständliche Texte herauszuwählen, wie auch solche, die in der Mittelachse der Offenbarung liegen. Also Theorie und Praxis sind, was das Alte Testament angeht, in der Kirche noch nicht miteinander verschwistert. Und darum wird auch dem unbestimmten Gefühl vieler Christen noch nicht besonders gesteuert, dass nämlich das Alte Testament das sei, was das Wort sage. Alt. Alt aber heißt in der heutigen Zeit gestrig. vorgestrig, passé, überholt. Man bedenkt dabei nicht, dass dieses Buch es war, welche die schweigende Tapferkeit von mindestens 5 Millionen Opfer, und es sind meistens gläubige Juden gewesen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen, dass dieses Buch diese schweigende Tapferkeit ermöglicht hat, mit dem diese Menschen, unsere Brüder auch im Glauben, in den Tod gingen. Oder ich erinnere an den großen Dialogpartner unserer großen Philosophen von heute, an Martin Buber. Martin Buber, ein heutiger, ein großer, im Reiche des Geistes, ein großer, wie die moderne Welt sie nur selten hat. Er hat aus der Mitte dieses Buches gelebt und nicht nur leben können, sondern wie er glaubte, leben müssen, wenn er lebendiger sein sollte. Wenden wir uns also der biblischen Offenbarung und hauptsächlich der alttestamentlichen, der unbekannteren zu, um uns mit dem Gottesbild, das hier aufscheint, zu konfrontieren. Die Leitung der Akademie hat aber, wenn Sie gut hinschauen, in treffender Weise das Wort Bild in Anführungszeichen gesetzt. Und zwar sicher deswegen, weil es im Alten Testament verboten war, ein Bild von Gott zu machen. Das Alte Testament kennt im Gegensatz zu den Religionen der Umwelt kein Gottesbild. Alle Religionen sonst leben vom Kultbild. Und das Christentum hat nach erfolgter Inkarnation ja auch wieder auf das Kultbild zurückgegriffen. Das Kultbild ist ursprünglich in den mythischen Religionen zu Hause. Also dort, wo der Kosmos, die Natur, Existenzgrund und die Welt und Heimat der Götter ist. Denn im Mythos gehören die Götter zum All. Das Göttliche ist, wenn auch auf geheimnisvolle Weise, so doch welthaft. Wenn Israel kein Kultbild aufstellen durfte, dann deswegen, weil der Gott der Offenbarung sich beständig bezeugt als unwelthafter Gott. Die Bildlosigkeit des Kultes in Israel ist also ein Hinweis auf diese weltübersteigende Wesenhaftigkeit Gottes, auf diese Unwelthaftigkeit des Göttlichen. Das Bilderverbot hat natürlich auch seine Tragweite dahin, dass dieser Gott überhaupt nicht in die Welt irdischer Vorstellungen einbezogen werden kann. Dass man von ihm also auch kein gedankliches Wesensbild machen kann und machen darf. Der Gott des Alten Testamentes ist nämlich der in seinem Sein und Selbst der Welt entzogene und darum der von menschlicher Vorstellungskraft nicht umfangbare und der vom Wurf unseres Denkens ungetroffen ist. Das bezeugt das Alte Testament in vielen Büchern und bedeutenden Texten. Ich darf Sie nur an die wichtigsten erinnern. Zunächst an Jesaja 40, 15 bis 18. Vor mir sind die Imperien wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen an der Waage. Kontinente sind dem Sandkorn gleich, nichtig und nichts. Die Imperien gelten vor ihm als Nullen. Wen wollt ihr mir vergleichen? Und was mir als Gleichnis zur Seite stellen? Hier hat Deuterer Jesaja, der große Exilsprophet und Gotteszeuge, diesem an seinem geschichtlich waltenden Gott Jahwe verzweifelnden Volke, verzweifelnd angesichts der großen Imperien von damals, dieses zugerufen. Das alles irdisch Große und Gewaltige und Unermessliche, eben die alten Großreiche und ihr Glanz und ihre Macht vor diesem Gott Tropfen sind, verlorener Tropfen am Eimer, unbestimmbares, unwägbares Stäubchen an der Waage, Sandkorn. Hier kommt die Überweltlichkeit Gottes, das weltübersteigende Wesen Jahwe in einem unerhörte Darstellung. Ein Text, der in meinem Leben mit berufsentscheidend war. Keine Dimension dieser Welt gibt uns die Möglichkeit, diesen Gott auszumessen. Keine Dimension des Raumes. Das kommt gleich im ersten Kapitel dieses Buches zur Darstellung und zum Zeugnis. Wenn es für die alte Welt Götter gab, dann waren es die Gestirngötter, die Himmelsgötter. Sonne, Mond und Sterne. Vielleicht wissen Sie aus entsprechenden Werken, was der Sonnengott für die Großkulturen in Ägypten und Mesopotamien bedeutet. Wenn es Götter gab, dann diese. In Genesis 1 aber, da schafft Gott den Mond und die Sonne und die Sterne und nicht als Götter und nicht als göttliche Wesen, sondern wenn Sie genau nachlesen, steht dort nicht einmal der Name Sonne und nicht einmal die Vokabel Mond, sondern Gott erschuf den großen Leuchter zur Herrschaft über den Tag und den kleinen Leuchter zur Herrschaft über die Nacht. Leuchter aber sind Sachen, sind Dinge, funktionale Dinge. Das heißt, hier ist der Himmel entgöttert. Und die Gestirne, die großen, gewaltigen Gestirne, und wir wissen heute noch viel besser, was das für eine unauslotbare, gewaltige Welt ist, rings um uns. Sie alle, diese Gestirne, diese Welten, sind Dinge, sind Sachen. So entgöttert das Alte Testament den Himmel. Aber, so wird man fragen, hat Israel dann doch nicht gemeint, Jahwe sei der Gott vom Sinai? Oder später der Gott vom Zion, der auf dem Zion thront und wohnt, wie es in einigen Texten, auch in Psalmentexten heißt. Der Hebräer kann sich so ausdrücken. Aber man darf ihn nicht missverstehen, abendländisch missverstehen. Er weiß durch das, spätestens durch das Tempelgeweihegebet des Salomons, dass in 1 Könige 8,27 von den sogenannten deuteronomistischen Theologen dem König in den Mund gelegt ist Folgendes. Die Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, um wie viel weniger dieses Haus. Das ist ein Text, der unvergänglich ist. Gerade auch für uns unerhört sprechend. Die Himmel. Hier ist eine Ahnung von der Größe des Weltalls, auch wenn man das ein falsches Weltbild hatte. Und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Unausmessbar ist dieser Gott. Aber eben weil er unausmessbar ist, darum ist er auch im Irdischen nie zirkumskriptiv, wie die Philosophie sagt, also im Umschreibungssinne, mit Umschreibungsmöglichkeit zugegen. Und gerade diese Überweltlichkeit ermöglicht ihm, gerade sie, dieses Herausfallen aus unserer räumlichen Dimension, ermöglicht ihm das, was wir seine ortsungebundene Allgegenwart nennen. Auch das bezeugt das Alte Testament, und zwar schon beim frühesten Schriftpropheten, beim Propheten Amos im 9. Kapitel. Seinen Text über das allgegenwärtige Walten Gottes hat der Psalmist von Psalm 139 umgeformt in einen Preisgesang von allgegenwärtigen Sein, Jahwe. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist braus? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich zum Himmel empor, du bist dort zugegen. Bettete ich mich in der Unterwelt, du bist auch da. Nehme ich die Schwingen des Morgenrotes und ließe mich nieder an den Enden des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich fassen und deine Rechte mich ergreifen. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken, und Nacht sei das Licht um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster, und das Licht würde leuchten wie der Tag. Gerade weil Gott der überwelthafte Gott ist, darum ist er gleichsam in jedem Raum und Zeitpunkt wirksam gegenwärtig. Gerade die Transzendenz Gottes, dieses Weltübersteigende seines Wesens, ermöglicht ihm diese Allgegenwart. Und ich sage in jedem Zeit- und Raumpunkt. Gott ist nicht nur der räumlich unausmessbare, sondern er steht auch über jeder Dimension der Zeit. Das dichteste Zeugnis im Alten Testament dafür ist Psalm 90, wo es im zweiten Vers diese reißende Formulierung hören, dass Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Ewigkeit heißt im Hebräischen das Unüberschaubare. Und in 4 wird dann dem Hebräer in einem Vergleich, in einem sehr instruktiven Vergleich, eben dies noch einmal vorstellungshafter gesagt. 1000 Jahre sind vor dir. Jetzt nicht, wie es oft zitiert wird, wie ein Tag, sondern man muss genau zitieren, wie der gestrige Tag, wenn er schon vorüber ist. Das ist viel stärker. Nicht bloß 1000 Jahre und ein Tag, sondern was in unserem Nacherinnern gestern ist, ein schon kleine, geschrumpfte Strecke. Nicht das sind Tausende von Jahren von ihm. Das heißt, dieser Gott lebt nicht in der Zeitlinie. Er zeitigt sich nicht. Er ist in seiner Extensität räumlich und zeitlich unausmessbar. Er ist allen räumlichen und zeitlichen Maßen unangemessen. In diese unendliche Erstreckung hinaus über Zeit und Raum müssen wir denken, wenn wir auf Gott hin denken. Diese Extensität aber hat nicht zur Folge, dass dieses Gotteswesen sich verflüchtigt, ein leichtes Fluidum wird, sondern das Gotteswesen ist nach innen, wenn ich in Bildern sprechen darf, unerhört verdichtet zu einer unfassbaren Intensität des Lebens. Darum schwört man in Israel so gern beim Gott, dem Lebendigen. Wir Christen sagen so gern der wahre Gott. Die Liturgie weiß noch etwas von der Bibel, sie sagt nie bloß der wahre Gott, sondern immer der lebendige und wahre Gott. Das ist nur der wahre Gott, weil er der lebendige Gott ist. Die unausdenkbare Fülle allen Lebens. Und Gott selber schwört in den Gottessprüchen der Propheten. Und wo soll Gott schwören? Man schwört ja immer beim Höchsten, was es gibt. Gott schwört bei seinem Leben. Manchmal auch bei seiner Heiligkeit. Und das will nichts anderes sagen. Diese Intensität seines Lebens ist so groß, dass die Ausstrahlung seines Wesens im Hebräischen als Kabot bezeichnet wird, und Kabot heißt nicht bloß Herrlichkeit, sondern heißt ganz genau nach der hebräischen Denkweise Lichtwucht. Lichtwucht. Und wie groß diese Lichtwucht gedacht werden muss, das erkennt man an der Berufungsvision des Propheten Jesaja. In Kapitel 6, Sie kennen diese Vision wenigstens vom Sanctus der Messfeier. In der Vision des Jesaja, da wird ihm von Gott in Bildern sein Wesen übersetzt. In Bildern. Bilder bedeuten, das sei hier schon gesagt, für den Orientalen nicht Foto, nicht Fotografien. Nicht protokollarische Dokumente. Bilder sind vielmehr Chiffren und dennoch verstehbar. Und wie ist dieses Bild? Dort treten die Seraphim auf. Jahwe selbst wird eigentlich nur sichtbar in seiner Königsschleppe, die den ganzen Tempel erfüllt, in diesem Bild. Und zwischen ihm und dem Propheten stehen die Seraphen. Seraphen, das sind die Glühenden. Das sind die personalisierten Blitze, die als Engel erscheinenden Blitze. Und was ein Blitz ist, das weiß der Orientale noch besser als wir. Der blendende Blitz. Und diese glühenden Geister, sie müssen ihr Antlitz verhüllen, weil sie die Lichtwucht, Jahwes, die Herrlichkeit, den Kabot, sonst nicht ertrügen. Und so verhüllten Antlitzes rufen sie Kadosh, 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 heilig, heilig, heilig. Und man spürt ohne weiteres, dass das nicht zuerst heißt, Gott ist vollkommen, er ist ohne Fehler. Heilig ist dreidimensional, nicht flächig zweidimensional in unserer menschlichen Sprache. Heilig meint die seinshafte, die wesenhafte Heiligkeit Gottes. Die Unfassbarkeit Gottes. Das ganz anders sein Gottes. Und so kommen wir zur Grundweisung, dass jeder große alttestamentliche Gottestext, insbesondere die, die in die Welt der Mythen und das heißt der menschlichen Vorstellungen hineingesprochen sind, was diese Texte weisen. Sie weisen uns an, beständig zu sagen und zu denken, Gott ist anders. Die Offenbarung hat im Gottesbild, in ihrem Gottesbild, das eben kein zu umschreibendes, vorstellunghaftes Gottesbild ist, sondern das alle Vorstellungen sprengt und von vornherein sprengt. Es hat das Alte Testament in diesem Gottesbild alle anderen Bilder der Menschheit von Gott zerschlagen. Es hat Gott entmythologisiert und hat dabei die Welt säkularisiert. Nicht die Welt ist Gott und sie ist nirgendwie göttlich im eigentlichen Sinn. Ist dieses Denken von Gott, das beständig immer wieder revidiert werden muss, unter der Weisung, Gott ist anders, ist dies eine Gottesbotschaft, die für unsere Zeit und Welt bedeutsam ist? Ich glaube wohl. In unserer Zeit, da ist die Gott ist tot Theologie entstanden. Und diese Theologie, die mag von vielen Halbwissern snobistisch vorgetragen werden. Aber die Männer, die letztlich dahinter stehen und die Frauen, denen ist Theologie trotz allem ein Anliegen. Und eine Reihe von ihnen, die Gottes-Tod-Theologie ist sehr bunt in ihren Sektoren, eine Reihe dieser Männer und Frauen, sie meinen vorab dies, dass das Gottesbild der Vergangenheit tot sei und dass es tot sein müsse. Und dass es so, wie es in der Vergangenheit war, nicht mehr auferstehen können. Wir können uns hier nicht mit der Gott ist Tod-Theologie im Einzelnen auseinandersetzen. Aber wir können doch bei den meisten dieser Männer und Frauen erkennen, dass es bei ihnen nicht um modischen Snobismus, sondern um das Ringen ihres Herzens und ihrer Seele und um auch das Letzte geht. Und darum versuchen sie mit dem Rufe, Gott ist tot, gleichsam alles Alte abzuräumen, um dann zu hoffen, dass die Zukunft neue Botschaft bringt. Ob diese Hoffnung wirklich begründet ist, steht dahin. Aber ein Korn Wahrheit findet sich sicher, mindestens für den Alttestamentler, im Anliegen dieser Gott ist tot Bewegung, nämlich die bereits im Alten Testament auf ewig ergangene Weisung, Gott nicht in fixierten Gottesbildern festzulegen, zu versuchen und sie dann gleichsam in einer nie endenden Prozession als Gottesbild durch die Zeiten zu tragen. Dieser Gott ist tot. Und er muss tot sein. Denn ihm ist zu viel von den Göttern der Menschen. Darum sollten wir diese Weisung neu hören. Gott ist anders. Und sollten in der Verkündigung, in der Theologie erst recht, und auch in unserem allgemeinen Glaubensbewusstsein keine fest fixierten Gottesbilder haben. In der ersten Stunde des Religionsunterrichts, den ich im ersten Schuljahr genossen habe, wurden wir eingeführt mit dem Spruch, den wir sofort auch auswendig sagen mussten, ein Auge ist, das alles sieht, auch was bei finsterer Nacht geschieht. Das ist selbstverständlich nicht falsch. Man kann eine ganze Reihe Bibeltexte zu diesem Wort finden. Aber so Gott einzuführen, so Gott mit uns bekannt machen zu wollen, das ist falsch, das ist ein menschliches Gottesbild, denn darin ist Gott eben der in dem berühmten Zukunftsroman der große Bruder genannt wird. Er ist der unerbittliche, unendliche Aufpasser, unter dem der Mensch ja gar nicht bestehen kann. Dieses Gottesbild in dieser verzerrten Weise, und es ist noch in vielen Seelen zu Hause, vor allem der älteren Generation, es muss zerschlagen werden um Gottes Willen. Das ist nicht einfach in Gott. Oder ein anderes Gottesbild, das sich auch verfestigt hat. Dass Gott, der in irgendeiner Weise auf Welt und Mensch angewiesene sei. In Job 27 aber heißt es, wenn ich sündige, was bewirke ich da gegen dich? Die größte Sünde kann Gott nichts anhaben. Kann Gott nichts anhaben. Mindert sein Leben nicht. Oder in Job 22,2 und in 35,6 und in Zacharias 7,5 und in einer Reihe von anderen Stellen wird bezeugt, dass man weder durch Lauterkeit, noch durch Gerechtigkeit, noch durch Fasten, noch durch Opfer und Gebet, alles sind menschliche Leistungen, Gottes Leben mehren kann. Diesem Gott kann man nichts bringen, was bringen bedeutet. Ihm etwas geben, was er nicht bereits schon hätte. Unser Gott ist der schlechthin Unangewiesene. Und er braucht auch nicht die Anbetung. Nichts braucht er. Sonst wäre er kein Gott. Missverstehen Sie mich aber nicht. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht Dinge sind, die für den Menschen bedeutsam sind. Aber sie dürfen nicht von dort aus gesehen werden, als seien sie für Gott selbst ein Gewinn. Sagen wir in unserer heutigen Sprache, ein Lustgewinn. Auch dieses Gottesbild, das leise im Hintergrund mancher christlichen Seele lebt, auch dieses Gottesbild ist nicht der Offenbarungsgott. Oder ich nenne ein letztes, das allerdings sich riesenhaft verbreitet in unseren Tagen. Auf unseren mittelalterlichen Gemälden, die Gott darstellen, nicht bloß den inkarnierten Sohn, sondern auch den Vater. Das hat man im Laufe der Jahrhunderte erlaubt. Beim Heiligen Geist ist heute noch nicht erlaubt, dann muss man in Gestalt einer Taube darstellen. Was auch unlogisch ist dann. Auf diesen Bildern erscheint Gott Vater oft mit dem weißen Bart. Freilich, wenn man die Bilder genauer ansieht, etwa das Freiburger Bild von Hans Baldung Green, dann erkennt man, das ist alles andere als ein Mummelgreis. Das ist ein unerhörtes Antlitz. Aber im Gedächtnis der Menschen bleibt der weiße Bart. Und so wird Gott leicht der Mann, der alte Mann, der sich nicht mehr um vieles kümmert, sondern gleichsam in der Abendsonne über der Welt sitzt und sagt, schon gut, schon gut, schon gut. Auch diesen Gott gibt es nicht. Auch dieses Gottesbild muss zerschlagen werden. Gott ist anders. Darf ich das noch an einem Beispiel erläutern, das beispielhaft ist im wahrsten Sinne des Wortes. Sie alle kennen Elia, den Feuerpropheten. Blitz hat sein Opfer entzündet. Und er kann von sich sagen, geeifert, ja geeifert habe ich für Jahwe, den Gott der Herrscher. Und doch kommt für ihn dann die Stunde der Prüfung. Er verliert plötzlich seinen Mut und seine Kraft und er flieht vor der Königin Jezabel. Und diese Gelegenheit benutzt er, um seinen großen, verehrten Vorgänger gleichsam zu besuchen, Mose. Und so macht er die Wallfahrt ins Sinai-Massiv. Und er hofft dort eine Gottesbegegnung wie Mose, er, der sich so verdient gemacht hat, als Feuerkopf mit seinem unerhörten Eifer für Jahwe, einem Eifer, der schon in seinem Namen vorprogrammiert ist, Eliyahu, Jahwe ist mein Gott. Und er steht am Sinai. Und er bekommt die Gnade einer Gotteserscheinung nach 1. Könige 19. Gott spricht zu ihm, geh hinaus und tritt auf den Berg. Dann heißt es, sieh, da ging Yahweh vorüber. Ein großer, gewaltiger Sturm der Berge zerriss und Felsen zerbrach, kam vor Yahweh daher. Und jetzt erwartete Elia. Darin muss Gott sein. Aber Yahweh war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm ein Erdbeben. Aber Yahweh war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. All die Zeichen, die von der Sinai-Offenbarung an Mose überliefert sind, sie sind beim ähnlichen Propheten Elia anders. Und damit wird ihm eine Lehre zuteil. Er, der meint, er müsse wie ein Stürmer über das Land brausen und Yahweh verkünden und die Baalspriester und Baalsverehrer alle töten. Er, der meint, Yahweh sei ein Sturmgott, ein Feuergott. Er wird belehrt. Nach dem Feuer das Flüstern eines leisen Wehens. Ein schwieriger hebräischer Text. Buber übersetzt ihn genial. Die Stimme verschwebenden Schweigens. Und darin war Gott. Gott ist anders. Und wir sollten uns auch in unserem Leben belehren lassen wie Elia. Sie aber, wenigstens Sie, die das Alte Testament gelesen haben, Sie werden jetzt voller Widerspruch sein. Denn schon auf der zweiten Seite der Bibel, da begegnet Gott doch als Handwerker, wie er die Welt macht. Und das Wort dort machen ist ein handwerkliches Wort. Und wie er dann den Menschen töpfert, er ist Töpfer, wie er dann den Garten pflanzt, er ist Gärtner, wie er dann die Tiere töpfert, wie er dann den Adam einschläfert wie ein Anästhesieast, ihm eine Rippe entnimmt wie ein Chirurg und die Stelle dann wieder zunäht und dann wie ein magischer Architekt aus der Rippe eine Frau baut. Bauen heißt es nicht, bilden doch. Und als solcher Handwerker begegnet er noch am Ende. Er macht den Menschen Kleider. Die das Paradies verlassen. Aufgrund solcher Eindrücke, die Sie ja alle noch mindestens seit der Schulbibel haben, da hat einst der große Kulturphilosoph von Heidelberg, zeitweilig badischer Staatspräsident Willy Hellbach, in seinem berühmten Buch zwischen Wittenberg und Rom geschrieben, der Gott des Gartens Eden kann nicht mehr unser Gott sein. Ja, wenn er abendländisch diesen Text versteht, das sollte er vielleicht als Kulturphilosoph nicht, denn auch das gehört zur Bildung, ein Stück Theologie vielleicht. Dann hätte er wissen müssen, dass das Bilder sind. die vielen Anthropomorphismen, also menschenförmigen Darstellungen Gottes, sind zunächst für den Orientalen Bilder. Und Bilder sind für ihn keine Fotos. Ein Bild ist für ihn umso gelungener, je mehr es auf das Größere Abgebildete hinweist. Das Bild enthält als solches nur Hinweis auf das Größere. Das Größere ist in ihm in irgendeiner Weise anwesend, aber nicht umschrieben. Also wir müssen diese Ausdrucksweise zunächst als Bilder deuten und als Bilder verstehen. Und dann weiß es. Sie beziehen sich nicht auf das Sein und Selbst Gott. Denn der Hebräer hat ja die Texte, die ich eben vorgelesen habe, die aus allen Literaturgattungen und in allen Zeiten sich finden, gleichsam als sein Koordinatensystem im Kopf. Von diesem Koordinatensystem her, das heißt vom unfassbaren Wesen Gottes her, vom unvorstellbaren Wesen Gottes her, bekommen diese Bilder ihren Stellenwert. Sie beziehen sich nicht auf das göttliche Sein, sondern auf das göttliche Walten. Also auf den Selbstbezug Gottes zur Welt. Und schließlich ein drittes. Ein drittes allerdings, das wollen sie bezeugen. So sehr sie nicht direkte Vergegenwärtigungen Gottes sind. Sie wollen für immer bezeugen, Gott ist Person. So unendlich er ist und so unfassbar. Er ist ich. Und du und er. Und er ist nicht ein unendliches Fluidum. Und er ist nicht ein unendliches Es. Und er ist nicht, so was wäre dem Hebräer überhaupt nicht über den Mund gekommen, eine höhere Macht. Was soll das, eine höhere Macht? Denn damit entgeht man ja der Festlegung, dass Gott personal ist. Freilich wird man dann sofort einwenden, das ist doch sehr welter. Der Begriff der Personalität ist nicht einfach irdisch welter, sondern nur der Ausgangspunkt. Wir bilden den Begriff der Personalität vom Menschen aus. Aber Begriffe gehen auf Sein im Ganzen. Und lassen dann das Ausgangsmaterial gleichsam zurück. Personalität heißt, bei uns selbst habe, in einem begrenzten Sinne. Wir haben als begrenzte Menschen in begrenzter Weise uns selbst als ich. Wir sind ich. Bei Gott muss selbstverständlich das Unendliche und Unfassbare dazukommen. Gott ist er, der Unendliche, in unendlicher Weise er selbst, in Selbsthabe, in Selbsterkenntnis und Selbstoffenheit. Das meint Personalität. Und hier in diesem Punkt allerdings ist die Offenbarung unerbittlich. Sie lässt uns nicht zu, in eine Unverbindlichkeit, was Gott als er und ich und du angeht, zu entweichen in ein unverbindliches Es. Das zu den Anthropomorphismen. Aber so könnte dann eine tiefe Überlegung ansetzen. Alles Sein hat doch wohl Sinn. Und was ist denn da der Sinn Gottes? Dieses unbegreiflichen, unendlichen, dieses absolut einsamen Ich. Was soll ein absolut einsames Ich, das, wenn Geschöpfe immer bloß Tropfen, Sandkorn, Stäubchen, Menschen sind, ja nie ein Gegenüber hat, ein echtes Gegenüber. Was soll ein unendliches Ich ohne unendliches Du? Und das ist eine schwere Frage. Auch in dem Sinne, dass es eine schwere Hypothek ist. Auch am alttestamentlichen, auf dem alttestamentlichen Gottesbild, insofern man glauben könnte, Gott sei eben der absolute Monotheismus, ein Gottglaube in der Weise gelehrt, dass das, was wir als Trinität verehren, nicht möglich sei. Das Alte Testament hat keine Hinweise, direkten Hinweise auf die Trinität. Es hat aber wohl Zeugnisse von Reflexionen darüber, wie es mit dem Leben Gottes eigentlich stehe. Und man hat, um den Reichtum des Lebens Gottes sich zu vergegenwärtigen, eben sich Gedanken gemacht, nicht ob es Engel gibt, auch das sind Geschöpfe, sondern ob in Gott seine eigene Weisheit nicht personhaft sei und sein Wort. Und diese Reflexionen sind im Alten Testament nicht weiter gediehen. Hier gibt dann erst die Explikation der neubundlichen Offenbarung in der christlichen Theologie. Letzte Antwort auch auf diese Frage. Eine Antwort, die diesen Ein-Gott-Glauben, diesen Glauben an den weltübersteigenden alleinzigen Gott nicht sprengen und doch diese Frage beantworten. Gott ist die unendliche Lebensfülle nicht als einsames Ich, sondern von Ich zu Du, oder noch besser und klarer von Du zu Du zu Du. Denn in der Trinität ist nicht das Ich zuerst, sondern das Du. Der Vater ist nur, weil es den Sohn gibt, auch wenn der Sohn aus dem Vater ist, wie die Trinität sagt. Die drei Personen sind sogenannte stehende Du-Bezüge. Das aber sind natürlich als Worthülsen, die nur noch weniges an Vorstellungskraft enthalten, aber vielleicht, man muss ja nicht immer die Vorstellungen einsetzen, insbesondere in der Religion nicht, in der Offenbarung nicht. Vielleicht haben wir im Herzen eine Ahnung davon und ein fernes Begreifen, dass gerade der dreifaltige Gott die Gottheit schlechthin ist, dass aber eben dadurch nun alles verständlich wird, was ich schon gesagt habe. Dieser Gott braucht keine Welt. Der braucht kein menschliches Du. Der braucht kein Opfer und Gebet, keine Lauterkeit und keine Gerechtigkeit. Er braucht sie nicht. Er kann sie trotzdem wollen. Das ist etwas anderes. Ich habe mich nur dagegen gewahrt, dass da in irgendeiner Weise Gott als bedürftig gedacht wird. Wenn Gott aber die absolute Unangewiesenheit ist, dann ist er auch die absolute Freiheit. Und aus der menschlichen Freiheit können wir ablesen, dass Freiheit unter doppeltem Aspekt begriffen werden kann, Freiheit von und Freiheit zu. Freiheit von aller Welt, Unangewiesenheit, von aller denkbaren Schöpfungswelt. Aber das bedeutet zugleich Freiheit zu allem. Der unendliche Gott muss unendlich Freiheit. Und Freiheit bedeutet insbesondere dies, um es einmal menschlich, sehr menschlich zu sagen, das darf ein Biblischer, aus sich zu machen, was er will, aus sich selbst. Und hier beginnt nun die große, frohe Botschaft, dass dieser absolut souveräne Gott in Freiheit, in voller Unangewiesenheit sich entschlossen habe, ein Gott für Welt und Mensch zu sein. Nicht um Welt und Mensch zu haben, so wie wir etwas haben wollen, sondern dass Welt und Mensch seien und ihn hätten. Und ich sage, das ist eine unerhörte Botschaft. Gemahnt für uns die andere Verkündigung vom unfassbaren Gott an das, was die Religionswissenschaft Mysterium Tremendum nennt. Vom Gotteswesen, Gottesgeheimnis, das einen ins Erschauern bringt. Und zwar ins fürchtende, bangende Erschauern. Wie Jesaja, Kapitel 6, so bringt auch diese Botschaft uns ins Erschauern, aber in ein zunächst ungläubiges und dann, wenn wir glauben können, frohes Erschauern und erschüttert sein. Ich sage zunächst unglaublich. Denn wenn wir Menschen etwas wollen und tun, erstreben und uns entscheiden, dann wollen wir immer, auch in den Höchstformen unserer Liebe, eine Teilhabe an einem Gut, um auch uns mit zu erfüllen. Das ist selbstverständlich. Das ist uns so ein Erschaffen. Freilich sollte die Selbst, die Ich-Erfüllung niemals und darf niemals dominant sein in dem, was man Liebe nennt. Oder sonst sollte man das Wort nicht gebrauchen. Leider wird mit dem Wort Liebe Falschmünzerei getrieben heutzutage wie niemals in allen Zeiten der Menschheit. Denn es fällt zu oft zusammen mit dem Wort Ich-Erfüllung statt Du-Erfüllung. Weil wir das nur andeutungsweise erfahren in unserem Leben, aber wenn wir es jemals erfahren, dass Menschen über sich selbst steigen können, zu anderen hin, sich klein machen können, um der Größe des Anderen, der Erfüllung des Anderen willen, dann werden wir zutiefst erschüttert. Und dann kommt es uns, dass es so etwas geben könne. Und das aber ist die Liebe Gottes. Das ist dieser Selbstentschluss Gottes, zu dieser Selbstverfassung ein Gott für Welt und Mensch zu sein. Nicht, dass er etwas habe. Er braucht nichts, sondern dass Welt und Mensch sein und ihn als ihre Fülle, er ist ja die Fülle schlechthin, hätten und in ihm ihre Fülle fänden. Das ist die Lichtbotschaft des Alten Testaments und sie ist umso heller, je dunkler die andere Folie ist, die Botschaft vom Mysterium Tremendum. Vom unfassbaren Gott. Und dieser Lichtbogen, er kommt also gleichsam aus der unfassbaren und unvorstellbaren Welttranszendenz dieses Gottes. Gott kommt herein zu Welt und Mensch, um Gott für Welt und Mensch zu sein. Diese Frohbotschaft, diese Lichtbotschaft, sie ist das Evangelium des Alten Testamentes Und dieses Evangelium wird auch im Neuen Testament nicht überholt, sondern nur als teilweise realisiert verkündet. Dieses Evangelium aber war am dichtesten gefasst, gleichsam wie in einem Brennpunkt im Namen Yahweh. Name bedeutet im Orient nicht zunächst ein Unterscheidungszeichen. Darum können ja Namen sonst bei uns im Abendland beliebig sein. Und wir wundern uns nicht, wenn wir morgen und übermorgen Nummern bekommen statt Namen. Man muss uns ja nur unterscheiden können, die staatlichen Computer der Zukunft. Name bedeutet im Orient Wesenskennzeichnung. Idealerweise Wesensenthüllung. Und darum hat es Sinn, nach dem Namen zu fragen. Mose fragt nach dem Namen Gottes. Denn er weiß, wenn Gott jetzt einen Namen sagt, dann enthüllt er darin sein Wesen. Dazu kommt noch ein anderes aus der damaligen Zeit und Situation. Das Herrenvolk des frohen Volkes Israel, die Ägypter, sie hatten in ihrer Theologie die These, dass der Gott Ammon ist der oberste Gott und heißt der Verborgene, sich unter keinem Namen und nicht unter seinem wirklichen Namen geoffenbart habe, obwohl er 1000 Namen habe. Jetzt in der ägyptischen Theologie. Aber nicht unter seinem eigentlichen. Damit man ihn nicht beeinflussen könne, magisch. Wenn man den Namen weiß, kann man sie in die magische Weltformel einsetzen, den Namen, und kann dann Wirkungen ausüben, so glaubt man in der Magie. Und um dies den Ägyptern von vornherein zu verunmöglichen, habe er seinen Namen nicht gesagt. Wenn Mose zum Frauenvolk, zum Sklavenvolk kommen kann und sagen, ich bringe euch den Namen Jahwe, den Namen Gottes mit, dann weiß das Herrenvolk, dass jetzt seine große Stunde kommt. Die Stunde der Erlösung vom Herrenvolk. Was aber bedeutet nun der Name Yahweh? Er kommt vom hebräischen Wort Hava und das heißt nicht sein zunächst, sondern werden. Dann können Sie übrigens erkennen, gleich am Blitzsatz erkennen, wie hebräisches Denken anders ist als unseres. Wir unterscheiden streng zwischen Werden und Sein. Der Hebräer hat für beides ein einziges Wort. Hawa oder Haya. Werden, geschehen, sich ereignen, eintreten, da sein und dann hier und da auch sein. Schon hier wird hingewiesen, dass hier eine Dynamik zugrunde liegt. Zudem darf man dann das Wort nicht so übersetzen, dass der Name deutet, ich bin der ich bin. Oder man muss es richtig verstehen. Im Hebräischen heißt es, ich werde da sein, der ich da sein werde. Also die Imperfektform als Futurform gewählt. Das Unvollendete, das noch nicht Fertige. Ich werde da sein, der ich da sein werde. Und was heißt das? Das weist einmal darauf hin, dass Gott die absolute Freiheit ist. Das wird in solchen Sätzen ja ausgesprochen. Denken Sie an den berühmten Satz, was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben. Oder an den anderen, der Sinai-Überlieferung, ich bin gnädig, dem ich gnädig bin, ich bin barmherzig, dem ich barmherzig bin. Das bedeutet einmal nach hebräischem Verständnis die absolute Freiheit Gottes. Aber zugleich dies, dass diese Freiheit sich entschlossen hat, prinzipiell da zu sein, das heißt, sich zum Helfenden gegenüber zu machen, was auch sei und wo es auch sei und wie es auch sei, ich bin Israel, dein hilfreiches, gegenwärtiges Gegenüber. Das heißt Yahweh. Das heißt mit anderen Worten, im Namen Yahweh ist nicht die sogenannte philosophische oder metaphysische Wesenheit Gottes zum Ausdruck gebracht, sondern seine eigene freiheitliche Wesensverfassung, dass er sich gemacht hat zum Gott für Welt und Mensch. Und das hat Israel Gott geglaubt. Glauben heißt im Hebräischen nicht meinen. Und darum formuliert der Hebräer niemals, ich glaube das im religiösen Sinne. Sondern Glauben bedeutet, und Sie können es am besten in Genesis 15 bei Abraham nachlesen, sich festmachen in Gott. Das heißt, Gott abnehmen, dass er Jahwe sei, dass er der zugewendete Gott sei. Ich glaube dir, dem lebendigen Gott, dass du Jahwe bist. Das ist der Grundinhalt des Glaubens, der nie geändert wird, auch nicht im neuen Bund. Darum hat ja Paulus, und er versteht gewiss etwas vom Neuen Testament, uns im Galater und im Römerbrief, in Römer 4 vor allem, vor Augen gestellt, dass Abraham das Modell und der Vater des Glaubens bleibt auch für die Christen. Das heißt aber dann, der erste Kasus auf das Wort Glauben ist nicht der Akkusativ. Ich glaube das. Ich glaube erstens, zweitens, drittens, viertens. Das ist keine christliche Glaubensformulierung. So sehr sie auch im Schwange ist. Bei der lehrenden und bei der hörenden Kirche. Ich glaube Gott. Das heißt, ich nehme Gott ab, dies, dass er, der Welt übersteigend Unbegreifliche, sich gemacht habe für ewig zum Gott für Welt und Mensch. Das ist dann der Akkusativ. Ich glaube dir dies. Zum Dativ gehört ein Akkusativ, jawohl. Aber der Akkusativ steht im zweiten Rahmen. Und ist das nicht ein Impuls für unsere Zeit, einmal umzudenken? Und das ist doch dann kein Abfall von der Offenbarung, umzudenken. Und wenn das Wort Glaube ins Gespräch kommt, nicht zuerst an die Liste der Dogmen zu denken, sondern zuerst an dies, dass man Gott etwas abnimmt, dass man in ein lebendiger, personaler Beziehung von Ich zu Du mit Gott steht, sonst ist kein Glaube. Und dass man in dieser Beziehung dann ihn bekennt, das, was die Dogmen meinen. Das Zentralthema aller Dogmen aber ist dies, dass Gott Jahwe ist. Alle Dogmen sind nichts anderes. Sie können beim Glaubensbekenntnis, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis anfangen, sind nichts anderes als Variationen dieses Grundthemas. Variationen, die bald in der Mittelachse der Offenbarung liegen, bald weiter weg. Und wenn ein Mensch nun aus irgendwelchen Gründen in jener Zone, die peripher ist, also weiter weg liegt, an, mit dem einen oder anderen Dogma nicht mehr zu Rande kommt, dann ist er dennoch gläubiger, wenn er grundsätzlich Gott dies abnimmt, dass er Jahwe sei und in dieser Bewegung auf Welt und Mensch zu die Welt geschaffen, den Menschen geschaffen, sich dem Volke Israel in besonderer Weise geoffenbart habe und dann in Jesus, dem Christus. Jesus, das Wort Jesus heißt ja, Jahwe ist heil. Und auf diesen Namen sollten wir, der von Apostel Paulus über allen Namen gestellt wird, diesen Namen sollten wir nicht verleugnen als Christen. Der Heilbringer heißt Jesus und er heißt nicht Christus. Christus ist nur sein Amtstitel. Ich sage also, wir glauben Gott dies, und dann kann man die entscheidenden Punkte aufzählen, je nach ihrem Gewicht. Und darum hat endlich das Zweite Vatikanische Konzil auch in der katholischen Kirche neben dem Begriff der Wahrheit der Dogmen, die kann man selbstverständlich nicht einfach in ihrem Wahrheitsgehalt aufgeben. Und so kann man auch nicht Ökumene machen, indem man einander sagt, streich du das, dann streich ich das. Das ist Menschenwerk und sogar Menschenwerk ohne Zukunft. Nein, in diesem Bereich kann man ruhig, dann müssen das Gewissen entscheiden. Aber es gibt eine andere Hinsicht, nämlich die Gewichtigkeit der Dogmen. Und die Gewichtigkeit der Dogmen bestimmt sich daher, ob sie der Mittelachse nahestehen oder ferner. Danach bemisst sich das Gewicht. Und so gibt es uns auch der Glaubensbegriff des Alten Bundes und erst der Glaubensbegriff der Bibel. Einen Impuls, unseren Glauben zu personalisieren und umzudenken und dann dafür offen zu sein, dass Brüder und Schwestern im Bereich der Akkusative vielleicht da und dort nicht zu Rande kommen. Und ich darf sie trotzdem nicht verstoßen. Und die Kirche sollte sie nicht exkommunizieren. Das ist meine Ansicht, soweit ich auf die Bibel höre, ist sie mir im Gewissen verwurzelt. Und noch ein letztes. Die Bewegung von Gottes auf Welt und Menschen, des Gottes auf Welt und Menschen, Jahweh, ist die fundamentale Linie aller Offenbarungsreligion. Und darin wird alle Religionsgeschichte aus den Angeln gehoben. In allen Religionen ist die erste Linie das Ausgreifen nach der Gottheit. Womit nicht gesagt ist, dass nicht bei diesem Ausgreifen Gott auch ihnen entgegenkommt. Ich persönlich glaube, dass in allen Religionen Wahrheitskeime, größere und kleine, lebendigere und weniger lebendige, bereit liegen auf die Offenbarung hin und auf das Münden in der Offenbarung hin. Aber grundsätzlich sind die Akzente der verschiedenen Linien von Mensch zu Gott und Gott zu Mensch umgekehrt gesetzt worden. Die fundamentale Linie unserer religiösen Existenz geht von Gott zu uns und nicht umgekehrt. Was wir tun und leisten, ist nur Antwort auf die Initiative, auf das Walten, auf das Wort dieses Offenbarungsgottes. Und jetzt verstehen Sie auch, warum, wenn das neue biblische Bewusstsein sein schärfer wurde, um nur ein äußeres Beispiel zu nennen, an dem sich aber viele gestoßen haben, warum in unseren Kirchen der Altar wieder zum Volke musste. Der Altar ist im Offenbarungsraum nicht die Stelle, wo man Gott etwas wirklich bringt und dahin geht. Da muss er ganz vorne sein. In unseren Kirchen sogar, in der Klerikerkirche muss er sein, vorne an der Wand, nicht in der Volkskirche. Denn der Chor wurde als Klerikerkirche verstanden, seit dem Mittelalter. Nein, er musste hin zum Volk gewendet werden. Denn das Entscheidende und Grundlegende ist die Bewegung Gottes zum Menschen. Und alles andere, was im Gottesdienst geschieht, ist nur Antwort darauf. Gott bereitet uns das Mahl ehe wir wie ihm etwas bringen und das Opfer bereiten. Gott ist der Tischherr, schon in der altbundlichen Überlieferung. Und darum ist dort das eigentliche Bundesopfer das Mahlopfer und nicht das Brandopfer. Darum aber ist Gottesdienst nicht etwas uns mühsam Abgerungenes, worauf Gott auch verzichten kann. Ja, er kann darauf verzichten. Wer so denkt und dann vielleicht nur noch unter Repression irgendwelcher Art dahin geht, der kann auch ferne bleiben. Aber wenn er ferne bleibt, dann ist er weniger Mensch. Warum? Weil dort im Gottesdienst ihn Gott bedient. Jesus sagt, Lukas 12, dass er sich gürten werde. Und er werde seine Knechte sich niedersetzen lassen. Und er werde herumgehen und sie bedienen. Das geschieht in der Eucharistie. Uns schenkt sich, eignet sich zu Yahweh in unserem erstgeborenen Bruder, Jesus dem Christus. Und wir werden so Geliebte. Und damit geschieht uns etwas. Es geschieht uns die Liebe. Es geschieht uns das Glück. Es geschieht uns dort das Heil.
Alfons Deißler kam 1914 im mittelbadischen Weitenung bei Bühl als Sohn des Malermeisters Franz Deißler und seiner Frau Marie, geborene Lorenz, aus dem nahen Leiberstung, zur Welt. Das Handwerk des Vaters und die landwirtschaftliche Tätigkeit der Mutter bestimmten seine Kinderjahre in der entbehrungsreichen Zeit des Ersten Weltkrieges und in den Jahren danach. Der immer heimatverbundene Deißler hat diese Zeit und die 8 Jahre Volksschule in einer autobiografischen Skizze für die Festschrift zum Ortsjubiläum von Weitenung und in einem Interview von 2003 trefflich charakterisiert. Prägende religiöse Eindrücke empfing er vom Elternhaus und seinem Großvater väterlicherseits, einem geistlich sehr wachen Schreinermeister, bei dem er früh und gerne die Bibel las, die einzige Bibel, die es in seinem Umfeld gab, in der Übersetzung von Leander van Es. Und im Elternhaus in der Zeitung lesen. Vielmehr gab es nicht an Lesestoff für ihn, damals. Zitat: Vorab die alttestamentlichen Geschichtsbücher weckten mein geschichtsdurstiges Interesse und weiteten meinen dörflichen Horizont. Dass mir dabei so viel Menschliches und allzu Menschliches in der Geschichte Gottes mit Israel begegnete, focht mich merkwürdigerweise wenig an. Es ging mir die Ahnung auf, dass die Bibel lebensnäher und damit der Wahrheit näher als manche Heiligenlegende war. Im Katechismus gab es für mich zu viel abstrakte Begriffe und Sätze. Kinder aber wollen ihre Fantasie gebrauchen können beim Lernen. Bei der Bibel kann man dies viel besser. Im oben genannten Interview von 2003 bemerkt er: Natürlich las ich am liebsten die alten Geschichten von den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob und dann die großartige Erzählung von Josef und seinen Brüdern und nicht zuletzt die Kriegsgeschichten, David. Das alles faszinierte mich, obwohl viel Unheiliges darin stand. Vielleicht ahnte ich damals schon, dass gerade auch dieses Negative für die Wahrhaftigkeit dieses Buches bürgt. Deißler hat im Rückblick das Gottesbild und Verhältnis seines Elternhauses als hell und freundlich charakterisiert. Pfarrer und Lehrer empfahlen den begabten Schüler der gymnasialen Ausbildung. In der damaligen Zeit keine leichte Aufgabe für eine Landwirtsfamilie. Der Pfarrer bereitete ihn und einen Mitschüler so weit vor, dass er 1928 in die Untertertia des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums nach Rastatt wechseln konnte und dort in das Knabenkonvikt St. Bernhard aufgenommen wurde. Deißler Ich habe damals meine Bereitschaft dazu nur erklärt unter der Bedingung, dass ich nicht Pfarrer werden müsse. Der Vater hat mir das auch zugesichert. Doch es war auf dem Lande unüblich, dass man von nun an als auf geistlich Studierender angesehen wurde. Manche Schulkameraden haben darum halb witzig, halb spöttisch Arthur und mich hier und da mit "Gelobt sei Jesus Christus" gegrüßt. Sein Religionslehrer dort, Professor Ferdinand Lehr, erschloss ihm weiter das Alte Testament und die Welt des alten Orientes. Die Humanität der klassischen Bildung überzeugte ihn, wie überhaupt die Geistesgeschichte des Abend- und Morgenlandes. Der nationalsozialistischen Ideologie konnte er nichts abgewinnen. Und so lehnte er auch das Angebot ab, nach dem Abitur 1934 auf Kosten des Staates zu studieren. Stattdessen entschied er sich entgegen seiner früheren Vorbehalte doch für die Theologie, wie noch 120 Konabiturienten in der Erzdiözese Freiburg. Deißler wollte, Zitat, mithelfen, dass das Christentum nicht aus meinem Volke In der katholischen Kirche hatten unterschiedliche Erneuerungsbewegungen an Boden gewonnen. Das fortschrittliche Milieu wünschte sich die Überwindung des Modernismusstreites und suchte die Versöhnung zwischen moderner Wissenschaft, zeitgenössischem Denken und geistlicher Tradition, letztlich zwischen Anthropologie und Theologie. Dies schloss auch die positive Auseinandersetzung mit bedeutenden Philosophen der Neuzeit ein, zum Beispiel Nietzsche und später Heidegger, die Deißler ein Leben lang gern zitiert hat. Deißler beendete sein Studium in Freiburg mit dem Doktorat 1939-40. Die theologiegeschichtliche Arbeit über Fürstabt Gerbert von St. Blasien befasste sich mit dessen zeitgemäßem Denken, das in Abgrenzung zur Spätscholastik intensive geschichtliche, bibeltheologische und sprachliche Studien beinhaltete und fortschrittlich als die Theologie an der Universität. So hatte Fürstabt Gerbert Pater Trudbert Neugart seinen Professor für Hebräisch und orientalische Sprachen der Theologischen Fakultät zur Verfügung gestellt. Deißlers Interesse am Miteinander von Kirche und wissenschaftlicher Theologie, von Bibel und Kirchenreform, von Geschichte und Systematik und deren Vermittlung über mitmenschlich-personale Verkündigung war bereits ausgeprägt, als er 1939 von Erzbischof Gröber zum Priester geweiht wurde. Als Seelsorger arbeitete er in der Pfarrei Leutkirch bei Salem und in der Stadtpfarrei Waldshut. Zitat: Die Pastoration lag mir und fand auch ein gutes Echo, da ich aus der Bibel gelernt hatte, dass die kirchliche Glaubensvermittlung nur über die humane Menschlichkeit des Vermittlers ihr Ziel erreichen kann. In allwöchentlich an einem Abend veranstalteten Seminaren fand ich eine große und interessierte Zuhörerschaft vor. Zu Recht wird man später dem 70-jährigen Professor eine Festschrift widmen, die den Titel trägt »Der Weg zum Menschen«. Ende Februar 1941 wurde er eingezogen. Zunächst zu einer Sanitätskompanie nach Ulm, deren Chef sich freute, dass Geistliche, die so viel vom Himmel gepredigt hätten, nun endlich die Erde küssen müssten. Im August 1941 wurde er als Krankenträger bei der Infanterie zum Russlandfeldzug abkommandiert, bis er im Februar 1942 mit Erfrierungen an den Füßen und einem Streifschuss am Kopf ins Lazarett nach Oppeln zurückkam. Sein Oberst hatte entgegen dem Führerbefehl das Regiment durch geordneten Rückzug aus der Umklammerung der Sowjets retten können. Es folgten zwei Heimatjahre in der Laubaner Garnison, die mit dem Einsatz an der Oder 1945 endeten. Deißler konnte sich schließlich in amerikanische Gefangenschaft retten. Bis zum Oktober 1945 amtierte er als Lagerpfarrer im verwundeten Lager Göppingen. Zurück in Freiburg beauftragte man ihn mit einer Repetitorstelle am Collegium Borromeum. Gleichzeitig unterrichtete er Religion in den Vorkursen der Universität zur Erlangung der Hochschulreife. Der damalige Alttestamentler an der Theologischen Fakultät, Professor Allgeier, ein vielsprachiger Philologe und Vertreter der historisch-kritischen Exegese, wie sie seit 1943 mit der Bibelenzyklika Divino Afflante Spiritu offiziell, wenn auch nicht ohne Kautelen, in der katholischen Kirche gelehrt werden durfte, ermunterte Deißler zur Habilitation im Fach Altes Testament. Dazu arbeitete er am damals sehr fortschrittlichen Institut Catholique in Paris bei André Robert. Er blieb ein Leben lang frankophil und schätzte die französische Theologie, die er in Deutschland unterrepräsentiert fand. Mit Henri Gazel, dem Nachfolger Roberts, verband ihn eine enge Freundschaft. 1951 habilitierte er in Freiburg mit einer Studie über Psalm 119, dem längsten der Bibel. Noch im selben Jahr wurde er Nachfolger seines Lehrers Allgeier. Er bekleidete den Lehrstuhl für alttestamentliche Literatur und Exegese über 30 Jahre lang, bis zu seiner Emeritierung 1982 und zwei weitere Jahre in Vertretung bis zur Wiederbesetzung mit Lothar Ruppert. In Deißlers Forscher- und Lehrtätigkeit widerspiegelt sich der Aufbruch der katholischen Theologie im 20. Jahrhundert mit besonderem Schwerpunkt auf den Bibelwissenschaften und den Erneuerungen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Hier trifft sich Deißlers Weg auch mit dem baden-württembergischen Kardinal Augustin Beer. Die anthropologische Wende in der Theologie Karl Rahners, die Notwendigkeit geschichtlichen Denkens in der Theologie und ihrer Hermeneutik, die Bedeutung der Sprache als entscheidendes Konstitutiv des Menschseins, die Phänomenologie der Zugewandtheit des Personalen, die sich im Namen und Angesicht zeigt, waren ihm genauso unverzichtbar wie das Geltenlassen Gottes von oben her und die Begegnung mit ihm hier auf Erden im Mitmenschlichen gegenüber. Er bezeichnete das als die Kreuzestruktur des Menschen, Leben vertikaler und horizontaler Existenz. Das sah er auch als ethischen Rahmen in den 10 Weisungen des Dekaloges vorgezeichnet und in der Botschaft der Propheten verkündet. Jesus, der als Jeschua den Namen seines Vaters Jahwe trägt, hat das in Wort und Tat vorgelebt. Deißler gehört zu den Begründern der anthologischen Methode in der Psalmenauslegung, die heute unter der Perspektive der intertextuellen Bibellektüre wieder verstärkt Beachtung findet. Gleiches gilt für die alttestamentlich-biblische Theologie, deren Grundzüge er in dichter Weise herausarbeitete und dabei den Schwerpunkt auf den Bund legte, den Gott als Schöpfer, Retter und Erlöser Israel und allen Menschen setzte und anbot. Schon früh stellte er Bezüge und Brückenschläge zum Judentum her, wobei ihn besonders Martin Buber beeinflusste. Neben dem Psalmen hatte er die Bücher der Propheten, vor allem das 12-Prophetenbuch, als Forschungsschwerpunkt. Die Gottesliebe beim Propheten Hosea und die Sozialkritik des Amos faszinierten ihn immer neu und prägten sein eigenes religiöses Leben und die akademische Lehre in authentischer Weise. Dabei war er auch für neue Zugänge der Interpretation aufgeschlossen und versuchte unermüdlich, nicht nur durch seine wissenschaftlichen Publikationen und die Arbeit mit den Theologiestudierenden, sondern auch in zahllosen Vorträgen, auf Tagungen und Fortbildungen, die Kenntnis und Bedeutung des Alten Testamentes für Verkündigung und Kirche fruchtbar zu machen. Zitat: Unter meinen deutschsprachigen Kollegen sind jedenfalls einige, die dankbar anerkennen, dass ich der Verbreitung der Kenntnis und Anerkenntnis unseres Faches gute Dienste geleistet habe. Denn die Ghettoisierung der Wissenschaft vom AT ist nicht leicht zu bannen, wenn man den umfänglich und kompliziert gewordenen Methodenkanon so ansetzt, dass aus kleinen Texteinheiten dicke Bücher erwachsen, die nur spezialisierte Insider interessieren. Nur sollte die historisch-kritische Methode nicht als ein ausschöpfendes Absolutum hingestellt werden. Sie muss auch Platz lassen für Anschlusszugänge, etwa aus der Perspektive der Psychologie und Psychoanalyse, der Soziologie, der Kulturanthropologie, der Wirkungsgeschichte etc. Der Alttestamenter Erich Zenger hat darum in seinem Nachruf im Christ in der Gegenwart Deißler als einen Bergführer zum Sinai bezeichnet und als Wegführer in die Wortwelt der Bibel, ein biblischer Botschafter Gottes im Dienste der Menschwerdung des Menschen. Erich Zenger hat seit 2006 einige Bücher Deißlers, die lange vergriffen waren, neu herausgegeben. Als Einführung in Deißlers Werk ist nach wie vor seine Grundbotschaft des Alten Testamentes zu empfehlen, oder seine wunderbare Psalmenübersetzung mit Kommentar. Deißler nahm die gesellschaftlichen Ansprüche des Glaubens sehr ernst. Sein bürgerschaftliches Engagement zeigt sich beispielsweise in der Mitgliedschaft in der CDU, in der kirchlichen Burschenschaft Unitas, im Rotary Club Freiburg. Finanziell und ideell unterstützte er kirchliche Hilfswerke und war besonders dem Caritas Hospital in Bethlehem und der Caritas Gemeinschaft für Pflege- und Sozialberufe in Freiburg verbunden. Zum Erben seines Vermögens hat er die Hospizgruppe Freiburg bestimmt. Seine umfassende Bildung und sein besonderes Urteil, aber auch seine bei aller Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung und prophetischen Mahnung verlässliche Loyalität machten ihn zu einem geschätzten Mitarbeiter in bedeutenden kirchlichen Gremien. Auf diözesaner Ebene zum Beispiel als Mitglied im Priesterrat, in der Deutschen Bischofskonferenz, als Mitglied der Glaubenskommission, in Rom als Mitglied der päpstlichen Bibelkommission. Was er als Alttestamentler zur Bedeutung der Kirche als Volk Gottes sagen konnte, hat er in der Festschrift für Alterzbischof Oskar Sayer festgehalten. Sie trägt den Titel »Gemeinsam Kirche sein« und sein eigener Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema »Die ekklesiale Dimension im Glauben und Leben Israels«. Gerade für die Erzdiözese Freiburg hat er in der Theologieausbildung der Priester und Laien das alte Erste Testament im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils populär gemacht und nachhaltig erschlossen. Seine der biblischen Botschaft kongeniale, sprachgewaltige Vortragsgabe kam ihm dabei zugute. Wie anerkannt seine Position in der deutschen katholischen Theologie war, zeigt seine Mitarbeit an den Festschriften so bedeutender Theologen wie Karl Rahner und Kardinal Karl Lehmann. Einer seiner begabtesten Schüler, Rudolf Moses, wurde später Präsident der Universität Eichstätt und Alttestamentler an der Universität Mainz. Er und Deißlers Nachfolger in Freiburg, Lothar Ruppert, würdigten seine Arbeit anlässlich der ihm gewidmeten Festschrift zum 75. Geburtstag mit folgenden Worten. In Kommentaren zu Prophetenbüchern und zu den Psalmen, in wissenschaftlichen Aufsätzen, nicht weniger aber auch in zahlreichen, einem breiten Kreis zugedachten Schriften und Vorträgen, übersetzte er Altes und Neues aus dem anvertrauten Schatz hervorholend die großen Texte des Alten Testamentes in die gegenwärtige Zeit. Unzähligen Hörern und Lesern erschloss er die vielfach unzugänglich und verschlossen erscheinende Schrift, weckte so die Einsicht in den Glauben, den Intellectus Fidei, das Geschäft des Theologen seit eh und je. Deißler selbst hat auf die Frage, gibt es ein Leitwort, eine Bibelstelle, die über ihrem Leben steht, immer wieder geantwortet? Ja, beim Propheten Micha, im 6. Kapitel, 8. Vers, da wird der Prophet gefragt, was das Anliegen des Offenbarungsgottes sei. Und dann sagt er, nichts anderes als Gerechtigkeit üben, den Brudersinn lieben und in Demut wandern mit deinem Gott. Alfons Deißler starb 2005 in Freiburg. Leben und Werk Deißlers fasst der von Bernd Feininger und Daniela Weismann herausgegebene Sammelband mit Aufsätzen Deißlers, Dokumenten und Zeitzeugnissen zusammen, der 2006 in zweiter Auflage beim Peter Lang Verlag erschienen ist. Wozu brauchen wir das Alte Testament? 12 Antworten von Alfons Deißler. Feininger, Assistent bei Alfons Deißler in den 80er Jahren, heute Professor an der Pädagogischen Hochschule Freiburg.